RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 17 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Bundeskanzler Merz wird am kommenden Donnerstag in Washington US-Präsident Trump treffen. Das teilte Regierungssprecher Cornelius am Nachmittag mit. Geplant seien ein Gespräch sowie ein Mittagessen im Weißen Haus. Da bedürfte es auch um die von Trump angekündigten Zölle auf Stahl und Aluminium gehen, die am Mittwoch in Kraft treten sollen. Die deutsche Stahlbranche reagiert beunruhigt auf die Ankündigung von US-Präsident Trump, die Importzölle zu verdoppeln. Die Rede ist von einer neuen Eskalationsstufe. Gisela Former.
Von einer massiven Belastung spricht die Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl Rippel. Dies werde die deutsche Stahlindustrie auf vielfältige Weise treffen. Die Chefin des Branchenverbands warnt außerdem, dass dann andere traditionelle Lieferländer ihren Stahl in den EU-Markt umleiten könnten. Dadurch werde sich der ohnehin erhebliche Importdruck auf Europa verschärfen. Die USA sind der wichtigste Absatzmarkt für europäischen Stahl.
In der ukrainischen Region Sumy haben die Behörden die Evakuierung von 11 Dörfern angeordnet. Grund ist die befürchtete russische Großoffensive in der grenznahen Region. Die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe sollen am Montag weitergehen. Russland hat jetzt unter anderem die Bedingung gestellt, dass während einer Feuerpause keine Waffen mehr an die Ukraine geliefert werden dürften. Am Ludwigkirchplatz in Berlin-Wilmersdorf haben unbekannte NS-Symbole in eine Kirchentür geritzt. Nach Angaben der Polizei hat ein Kirchenmitarbeiter gestern Abend Anzeige erstattet. Er habe schon am Mittwoch die Beschädigungen festgestellt, sei aber erst jetzt zur Polizei gegangen. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. In weiten Teilen Kanadas breiten sich gefährliche Waldbrände weiter aus. Viele der mehr als 120 Feuer sind inzwischen außer Kontrolle. Betroffen sind 4 große Provinzen von der Mitte des Landes bis zur Pazifikküste. Zahlreiche Orte wurden geräumt. Eine außergewöhnliche Trockenheit sowie Wind hatten die Waldbrände seit Anfang Mai begünstigt. Die brandenburgischen Sommerkonzerte starten heute in ihre 34. Saison. Bis Ende August stehen 38 Konzerte an 38 unterschiedlichen Orten auf dem Programm. Darunter das Gut Altlandsberg und das Kloster Korin. Frank Schröder, RBB 24.
Im Programm sind auch wieder besondere Konzertformate, beispielsweise die musikalische Gartenreise, Konzerttouren nach Polen oder die Orgelreise auf den Spuren historischer Orgeln in der Uckermark und im polnischen Grenzland.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend mal heiter, mal wolkig, aber nur örtlich Schauer. Zurzeit in Berlin Buch 24 und in Senftenberg 31 Grad. Nachts meist trocken, früh am Morgen erste Schauer, 16 bis 13 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit teils kräftigen Schauern und Gewittern. Örtlich auch unwetterartig mit Hagel- und Sturmböen bei maximal 29 Grad. Die Zeit 17.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Patrick Wittenberg ist seit einem Jahr Vorstandsvorsitzender des Stromversorgers EDIS in Fürstenwalde. Damit ist er für den größten Teil des Stromnetzes in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zuständig. In der Region boomen ja die erneuerbaren Energien, was schon seit Jahren dafür sorgt, dass mehr Energie in die Netze eingespeist als Strom verbraucht wird. Da fordert der Strommanager nun ein Umdenken im Sinne des Netzes. RBB-Redakteur Andreas Oppermann hat mit Patrick Wittenberg gesprochen.
Herr Wittenberg, Sie sind Vorstandsvorsitzender der EDIS in Fürstenwalde, sind als Stromversorger für einen Großteil Brandenburgs verantwortlich und Mecklenburg-Vorpommerns und haben maßgeblich damit zu tun, all die erneuerbaren Energien, die hier in der Region produziert werden, auch an den Mann zu bringen. Was ist dabei das größte Problem?
Und wir haben sehr viele erneuerbare Energien, die an unser Netz angeschlossen sind. Derzeit rund 16 Gigawatt an installierter Leistung. Und wir haben einen Verbrauch zur Spitzenzeiten von rund 2,3 Gigawatt. Das heißt, wir haben eine deutliche Überspeisung. Wir produzieren also mehr Energie, als wir in unserer Region benötigen. Und dafür brauchen wir eine Menge Netzausbau. Wir haben unsere Investitionen in den vergangenen Jahren deutlich nach oben gefahren. Wir kommen vor 5 Jahren von Investitionsvolumina von rund 150 Millionen Euro. Im letzten Jahr haben wir 300 Millionen Euro in die Netze investiert und die Tendenz ist da deutlich steigend.
So, und jetzt will die neue Bundesregierung die Netzentgelte abschaffen oder stark reduzieren. Löst das bei Ihnen Panikattacken aus?
Nein, das tut es nicht. Und ich glaube, die Bundesregierung möchte auch die Netzentgelte nicht abschaffen. Aber es ist richtig, dass wir mit dem Blick nach vorne ein besseres Augenmerk auf die Kosteneffizienz der Energiewende setzen. Das haben wir in den letzten Jahren, dort hatten wir einen Rahmen, in dem das nicht ganz so der Fall war. Wir haben in den letzten Jahren einen starken Anschubsprozess für die Energiewende, für die erneuerbaren Energien gehabt. Das hat auch sehr gut funktioniert, nämlich genau die 16 Gigawatt sind so zustande gekommen. Es ist jetzt aber klug und auch richtig, dort genau hinzuschauen, wie wir die Systemkosten der Energiewende gut im Griff behalten. Und was ich verstanden habe und was ich derzeit höre von der neuen Bundesregierung, möchte sie genau diesen Weg gehen.
Das heißt aber, wenn Netzentgelte reduziert würden, dass Sie weniger Einnahmen hätten. Sie sind ja de facto diejenigen, die mit diesem Geld das Netz zur Verfügung stellen, das benötigt wird. Wo müsste dann das Geld herkommen?
Ich glaube, klar ist, dass wir weiterhin deutliche Investitionen in die Infrastruktur Deutschlands benötigen werden. Das ist auch klug und das ist auch richtig. Wir müssen uns aber Gedanken machen, wie können wir den Netzausbaubedarf auf das notwendige Minimum reduzieren. Das heißt, wir haben einen Netzausbaubedarf, aber dieser muss bestmöglich gering gehalten werden. Was da zum Beispiel helfen würde, sind Allokationssignale für erneuerbare Energien. Das soll heißen, dass erneuerbare Energien gerade dort installiert werden, an denen Netzkapazität noch zur Verfügung ist, beziehungsweise der Netzausbau in einer sehr absehbaren Zeit dann auch wirklich erfolgen kann. Ein anderes Beispiel ist, dass wir den Prozess des Ausbaus des Netzes maßgeblich beschleunigen. Wir haben hier sehr komplexe und langwierige Genehmigungsverfahren. Dort müssen wir ran, um möglichst zügig die Netzkapazität dann auch zur Verfügung stellen zu können.
Das heißt aber auch, dass man eigentlich vor allem da aktiv werden müsste, wo Sie es aktuell nicht sind, in Bayern, in Baden-Württemberg, in anderen Regionen, wo massiv Strom benötigt wird, wo diese 16 Gigawatt an erneuerbaren Energien auch tatsächlich ankommen. Können Sie da als Unternehmen einen Beitrag leisten oder liegt das komplett außerhalb Ihrer Verantwortung?
Ja, das heißt vor allem, dass Erneuerbare dort installiert werden, wo sie noch aufgenommen werden können. Ich hatte von den 16 Gigawatt heute gesprochen. Wir haben derzeit Anträge für weitere 220 Gigawatt an erneuerbaren Energien an unserem Netz auf dem Tisch liegen. Wir wissen, die werden nicht alle kommen. Da sind teilweise Doppel- und Dreifachzählungen dabei. Aber lassen Sie davon 10 oder 15% kommen, dann haben wir einen weiteren Wachstum bis hin zu 45 Gigawatt an unserem Netz. Und das ist volkswirtschaftlich effizient abbildbar. Dementsprechend gibt es auch in unserem Netzgebiet und auch in unseren Bundesländern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, durchaus Regionen, an denen noch Kapazität zur Verfügung steht. Das heißt, dort sollte es allokiert werden. Und natürlich, wenn man über die Landesgrenzen hinausschaut, muss man sich insgesamt Gedanken machen, ob insbesondere an den Stellen, an denen die Energie auch benötigt wird, dass dort weitere Anreize geschaffen werden.
Inzwischen wird auch sehr stark darüber gesprochen, dass die erneuerbaren Energien im System verkraftbar sein müssen. Das heißt ja, wenn man das weiterdenkt, dass man den Strom, den man produziert, vor allem auch erstmal irgendwo speichern können muss, um ihn dann abzurufen, wenn man ihn benötigt. Steigt die EDIS selber in das Energiespeichergeschäft ein?
Nein, die EDIS wird das nicht machen, aber Sie haben natürlich recht, dass wir uns zur Systemverträglichkeit einfach Gedanken machen müssen. Das heißt, Anlagen, die an unser Netz angeschlossen werden, müssen systemdienlich bzw. netzdienlich ausgerichtet sein. Und ein Punkt dabei sind ganz klar Speicher. Aber auch Speicher können aus einer Netzsicht sehr positiv wirken, wenn sie netzdienlich, systemdienlich eingesetzt werden. Sie können aber auch netzbelastend wirken, wenn sie rein marktwirtschaftlich eingesetzt werden. Und was wir momentan sehen, wir haben sehr viele Speicheranfragen, rund 40 Gigawatt an Speicheranfragen allein in unserem Versorgungsgebiet. Diese werden aber alle rein marktdienlich betrieben. Das heißt, es wird ein Arbitragehandel stattfinden. Das ist das Geschäftsmodell dahinter. Ich speichere ein bei sehr geringen Energiekosten, speichere aus bei sehr teuren Energiekosten. Damit verdient man Geld. Das ist aber nicht unbedingt netzdienlich.
Was würden Sie dann als die bessere Lösung ansehen, wenn es nicht nur rein betriebswirtschaftlich gedeckt werde? Wie würden dann die Investoren trotzdem auf ihre Gewinne kommen?
Naja, wir brauchen ein Modell, in dem die Netzdienlichkeit einen Wert hat. Das soll heißen, wenn ich einen Speicher an eine gewisse Stelle ins Netz integriere, muss für den Speicherbetreiber es wirtschaftlich sein, diesen Speicher im Sinne des Netzes zu betreiben. Und damit muss er das Geld verdienen. Das haben wir heute nicht. Diese Möglichkeit gibt es heute nicht, beziehungsweise nur im sehr geringen Umfang. Und dementsprechend ist der Rahmen noch nicht vorhanden. Und dementsprechend steigen Speicherbetreiber da auch nicht drauf ein.
Ist das etwas, was im Koalitionsvertrag steht?
Also vieles, was wir derzeit von der neuen Regierung sehen und was auch im Koalitionsvertrag steht, kann wirklich in eine gute Richtung gehen. Dort sind Themen wie Synchronisation von erneuerbaren Energien und Netzausbau verankert. Dort ist das Thema Netzdienlichkeit und Systemdienlichkeit von Anlagen verankert. Und unter diesen Überschriften, was anderes kann man in einem Koalitionsvertrag natürlich schlecht schreiben, aber unter diesen Überschriften lassen sich all diese Punkte eben auch subsumieren. Insofern ist die Hoffnung, dass es dort in die richtige Richtung geht.
Nun ist unter der alten Bundesregierung der erneuerbare Energieausbau massiv vorangetrieben worden, auch wegen der Gaskrise, wegen anderer externer Faktoren, die massiv gewirkt haben. Wie bewerten Sie das, was in den letzten 3, 3,5 Jahren passiert ist?
Zuallererst muss ich sagen, ich bin ein großer Fan der Energiewende. Ich glaube, die Energiewende hat ein richtiges und vernünftiges Ziel, nämlich die Dekarbonisierung unseres Energiesystems. Nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass der Weg dorthin einer gewissen Überarbeitung bedarf. Wie anfangs schon gesagt, ist in den letzten Jahren sehr stark auf installierte Leistung incentiviert worden. Also je mehr Leistung ans Netz installiert wurde, desto besser. Und ich glaube, wir müssen jetzt auf einen Weg kommen, dass wir nicht nur auf installierte Leistung, sondern auf nutzbare Energie incentivieren. Und da habe ich die Hoffnung, dass wir hier auf einem ganz guten Weg sind.
Ein anderes Schlagwort, das immer eine große Rolle spielt, ist die Digitalisierung. Die spielt auch im Netzausbau eine große Rolle. Was sind da die Maßnahmen, mit denen Sie dafür sorgen, dass das Netz stabiler ist?
Ja, wir investieren massiv in unsere Netzinfrastruktur, sowohl in die konventionelle Technik, aber gerade auch in die digitale Technik. Und die digitale Technik insbesondere auf den niedrigen Spannungsebenen, also der Niederspannung, der Mittelspannung, in der Hochspannung sind wir schon sehr digital.
Niederspannung ist vor Ort in meiner Straße.
Die Niederspannung ist quasi so die 30er-Zone und die Mittelspannung, wenn man so möchte, die 50er-Zone, genau vor Ort bei Ihnen in der Straße. Und was machen wir dort? Wir setzen digitale Ortsstationen ein. Das ist der Übergang von der 30er-Zone auf die 50er-Zone, wenn man so möchte. Dort setzen wir Sensoren ein und auch Aktoren, dass wir von Ferne schalten können, um den Netzzustand in nahezu Realtime zu erfassen. Und das machen wir sehr intensiv. Wir haben eine gewisse Vorreiterrolle hier in Deutschland. Wir haben derzeit über 1700 Messpunkte in diesen Ortsnetzstationen. Wir treiben den Smart Meter Rollout voran. Wir haben ca. 7000 intelligente Zähler, die uns auch Zustandsdaten vom Netz geben. Und aus dieser großen Anzahl an Informationen ziehen wir Rückschlüsse für A, unsere Planung, aber B, auch für den Realbetrieb, um das Netz bestmöglich und effizient auslasten zu können.
Und das heißt dann, dass der private Photovoltaikanlagenbesitzer runterreguliert wird, wenn zu viel Sonne scheint?
Das kann perspektivisch passieren. Es gibt dort bestimmte Möglichkeiten, auch gesetzliche Möglichkeiten, sowohl für die Einspeisung, Sie haben die privaten PV-Anlagen angesprochen, als auch für die Abnahmeseite, für die Lastseite, zum Beispiel Wallboxen, dass der Netzbetreiber dort die Möglichkeit hat, in kritischen Netzsituationen, ganz wichtig, nur in kritischen Netzsituationen, Dimmen zu regulieren. Das heißt, es wird runtergeregelt auf ein Maß, dass das Netz stabil bleibt und dass wir die Versorgung so auch dauerhaft sicherstellen können, gewährleisten können.
Das Thema Netzsicherheit spielt eine große Rolle. Wir hatten vor etwas mehr als einem Jahr den Anschlag auf dem Strommasten bei Tesla. Gibt immer wieder Diskussionen über die Resilienz, also die Sicherheit, die Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur, auch der elektrischen Infrastruktur, die ja immer wichtiger wird. Glauben Sie, dass Sie da gut aufgestellt sind?
Sie haben recht, das Thema Sicherheit spielt eine sehr große Rolle. Und sowohl die physische Sicherheit als auch die Cybersicherheit. Sie werden sicherlich verstehen, dass ich da jetzt nicht ins Detail gehe, aber das ist bei uns ein großes Thema und wir versuchen natürlich, unsere kritische Infrastruktur bestmöglich dort zu schützen.
Wenn wir so viel Strom zu viel haben in Brandenburg, heißt das, dass das ein idealer Ort ist, um neue Rechenzentren anzusiedeln, die wahnsinnig viel Strom benötigen oder andere Industrie auch hier in der Region anzusiedeln, weil die Energieversorgung jederzeit gewährleistet werden kann?
Genau, das ist die andere Seite der Medaille, dass man mehr aus Netzsicht gesprochen Last, also Verbrauch, dann eben auch in diese Region heranzieht. Sie müssen aber an der richtigen Stelle sein, also aus Netzsicht an der richtigen Stelle. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wie gesagt, wir versorgen Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Im Speckgürtel von Berlin sehen wir gerade eine massive Anfrage auch nach neuen Last von neuen Bezugskunden. So viel, dass wir dort sehr gut immer auch hinschauen müssen, was das Netz eben dort noch hergibt. In anderen Regionen in unserem Versorgungsgebiet ist es noch nicht so. Also insofern, wenn man das etwas verteilen könnte, wäre das aus Netzsicht sehr positiv.
Also Sie wären für Rechenzentren in Eberswalde oder Fürstenwalde und nicht unbedingt im Speckgürtel?
Ja, Fürstenwalde ist schon noch fast Spürkütel. Also wir haben aber durchaus Regionen, wenn man weiter in den Norden nach Brandenburg geht oder auch in Mecklenburg-Vorpommern, die noch wesentlich ländlicher geprägt sind und in dem noch wesentlich mehr erneuerbaren Energien sind als der Speckgürtel, ich sag mal, in einem Radius von rund 100 Kilometer um Berlin herum.
Herr Wittenberg, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Mit dem Vorstandsvorsitzenden der EDIS AG, Patrick Wittenberg, hat RBB-Redakteur Andreas Oppermann gesprochen.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Nikolaus Sillmann im Studio. Alexander Zverev hat das Achtelfinale in Paris bei den French Open im Tennis erreicht. Dazu später mehr. Wir wollen uns jetzt um Olympia kümmern. Deutschland möchte sich um die Olympischen Spiele bewerben, mit in der Verlosung. Als Austragungsort ist auch Berlin, aber auch drei andere Städten, die wollen mit dabei sein. Johann Gallwitz bringt sie auf den aktuellen Stand.
Die Olympischen Spiele 2024 waren ein Feuerwerk.
Bienvenue in der größten Partyzone von Paris.
Und sie waren Inspiration. Bienvenue war gestern. Herzlich willkommen zu den Olympischen Spielen in Deutschland, soll es bald heißen. Aber wo genau? München, Berlin, die Region Rhein-Ruhr und Hamburg sind im Rennen. Die Entscheidung trifft am Ende der Deutsche Olympische Sportbund. Vorstandsmitglied Volker Bouffier findet, alle vier Konzepte haben was.
Die Präsentationen waren sehr, sehr eindrucksvoll. Unterschiedlich, aber eindrucksvoll.
München betont seine Erfahrung mit sportlichen Großereignissen. Die Region Rhein-Ruhr möchte wie alle Bewerber auf bereits vorhandene Sportstätten setzen, aber mit Schwimmwettbewerben im Gelsenkirchener Fußballstadion ein Ausrufezeichen setzen. Hamburg will sich Paris zum Vorbild nehmen und die Spiele in die Kulissen der Stadt integrieren. Und Berlin setzt auf sein Olympiastadion, die Strahlkraft als Hauptstadt und Beachvolleyball vom Brandenburger Tor. Vier Konzepte, vier Konkurrenten, potenzieller Stunk, oder?
Das denke ich nicht. Ich habe auch nicht den Eindruck. Ich habe in unserer internen Besprechung sehr klar gemerkt, es geht um die beste Bewerbung und nicht um andere schlecht zu machen.
Natürlich sehen sich die Bewerber trotzdem als Konkurrenz. Aber tatsächlich scheinen sie auch das große Ganze im Blick zu haben. Berlins Bürgermeister Kai Wegner.
Wir brauchen Ziele, wir brauchen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das kann Olympia befördern.
Jetzt, da alle Konzepte eingereicht sind, geht der DOSB erstmal mit dem Rotstift drüber und gibt den Bewerbern die Chance, nachzubessern. In Stufe 2 haben die Bewerber bis Juni 2026 Zeit, ein Referendum durchzuführen. Ein Punkt, an dem deutsche Bewerbungen in der Vergangenheit oft scheiterten. Aber zumindest in München klingt es in der Fußgängerzone dieses Mal anders.
Ja, warum nicht?
Und wenn wir es finanziert bekommen, ist doch gut, oder?
Also mir würde es schon gefallen. Ich habe zwar bei den letzten zwei Abstimmungen dagegen gestimmt, aber jetzt bin ich schon dafür, dass in München mal wieder was vorangeht.
Okay, die kehren doch her. Du musst dich doch was rühren, Herrin.
Im Herbst 2026 trifft der DOSB dann eine finale Entscheidung. Und achtet dabei stark darauf, ob das Konzept zu den Vorstellungen des Internationalen Olympischen Komitees passt. Denn darauf kommt es ja an, dass sich die deutsche Gewinnerstadt gegen die Bewerber aus aller Welt durchsetzt.
Und dann sollen sich alle hinter die Stadt stellen, die es am Ende geworden ist. Denn das soll ja sozusagen ein Ruck durchs ganze Land sein.
Beim IOC gewinnt nicht immer das beste Konzept. Meistens geht es um politische Interessen. Die Spiele 2036 dürften nach Katar oder Indien gehen. Aber wenn Europa wieder an der Reihe ist, will der DOSB bereit sein. Ob mit München, Berlin, Rhein-Ruhr oder Hamburg.
So, jetzt möchte ich sprechen mit unserem Kollegen Christian Dexner aus der RBB Sportredaktion, der sich sehr gut auskennt, was Olympia und die Olympiabewerbung angeht, über die Chancen Berlins. Wie wertest du die Olympiabewerbung Berlins Stand jetzt? Was ist gut, was ist nicht so gut?
Ja, gut finde ich vor allem, dass man sich sehr eng orientiert hat tatsächlich an der Bewerbung von Paris oder an der Art und Weise, wie Paris das durchgeführt hat. Also zum Beispiel wird Beachvolleyball ja oder soll Beachvolleyball vor dem Brandenburger Tor stattfinden. In Paris war das ja am Eiffelturm, also wirklich vor dem bekanntesten Gebäude der Stadt. Auf dem Tempelhofer Feld werden die jungen Sportarten Skateboard, BMX, Klettern stattfinden oder würden. Das war auf dem Place de la Concorde in Paris so. Also man versucht das so ein bisschen zu kopieren, dass man eben nah an der Bevölkerung ist und reingeht in die Städte. Man nutzt sehr viele vorhandene Sportstätten. Das finde ich erstmal ein sinnvolles Konzept. Aber es ist noch nicht so ganz ausgereift, habe ich den Eindruck. Es war ja so, dass Hamburg und Berlin lange zusammen über eine gemeinsame Bewerbung gesprochen haben. Dann ist Hamburg abgesprungen, weil sie nur 3-4 Sportarten bekommen sollten. Und dann wurde so ein bisschen auf die Schnelle jetzt nach Ersatz gesucht. Es ist zum Beispiel so, dass jetzt Kiel und Warnemünde beide hier als potenzielle Partner vorgestellt wurden. Aber nur in einem der beiden Orte kann dann gesegelt werden. Das sind sind so ein paar Ungereimtheiten und es liegen überhaupt noch keine Zahlen vor. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man die Bevölkerung mitnehmen will, dass man mal konkret sagt, was erwarten wir an Kosten, was erwarten wir an Einnahmen, wie viel zahlt das Land Berlin, wie viel schießt der Bund möglicherweise dazu.
Wie sparsam kann das eigentlich werden, wenn noch andere Bundesländer wie Brandenburg, wie Sachsen oder Mecklenburg mit dabei sind? Also was kann man da konkret an Kosten sparen?
Naja, die Gesamtkosten bleiben gleich. Also in Paris war es so, die Spiele in Paris haben ungefähr 10 Milliarden Euro gekostet und ungefähr die Hälfte davon konnte refinanziert werden. Also 2 Milliarden gut gibt das IOC erstmal gleich als Durchführungsgeld. Das heißt, die kriegt man, dann gibt es 2 Milliarden Einnahmen durch Ticketkosten, durch Ticketerlöse und nochmal ungefähr 1 Milliarde durch andere Einnahmen. Das heißt, 5 Milliarden blieben am Ende beim Steuerzahler hängen. Das ist natürlich Stand jetzt. Das wird in 10 Jahren wahrscheinlich inflationär bedingt ein bisschen anders aussehen, aber orientiert wir uns mal an Paris. Wer zahlt diese 5 Milliarden? Das ist eben dann die entscheidende Frage. Wie sehr teilen sich die Bundesländer das auf? Wie viel steuert der Bund dazu? Denn es ist ja eine Bundesbewerbung. Und wenn man das den Berlinern klarer vermitteln würde und sagen würde, ja, wir rechnen damit, dass wir so und so viel Geld aus unserem Haushalt zahlen müssen, aber so und so viel Geld kommt von außen dazu, dann hätte man, glaube ich, eine Grundlage, wo man den Berlinern helfen kann, auch dafür zu sein, weil die dann eben wissen, okay, wir kriegen vielleicht 7, vielleicht 8, vielleicht 9 Milliarden insgesamt externes Geld dazu und 1 Milliarde müsste der Berliner Haushalt zuschießen. Aber ich weiß es nicht, vielleicht sind es auch 2 oder 3.
Inwiefern profitieren denn dann alle davon, wenn zum Beispiel auch Sportstätten modernisiert werden, in denen keine Wettkämpfe stattfinden? Ist sowas auch Bestandteil des Programms?
Ja, auch das ist etwas, wo ich sage, das Konzept ist noch nicht ganz ausgereift. Das war zum Beispiel auch in Paris so. In Frankreich wurden 5000 Sportplätze saniert im ganzen Land. Allein in Paris wurden 25 Hallenbäder saniert. Wenn sowas passiert, wenn man das jetzt eben auch verbindlich sich dazu bekennt und sagt, jawohl, das ist unser Konzept, den Breitensport mitzunehmen und mitzufördern. Auch dann könnte man die Zustimmung der Bevölkerung gewinnen. Aber diesen Einblick in das Konzept haben wir noch nicht bekommen. Und das ist auch was, auf das wir warten. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Wenn der Senat das tun würde und dieses Konzept eben auch in der Breite ein bisschen präzisieren würde, dann könnte man sicherlich eine größere Zustimmung erreichen, als das im Moment der Fall ist. Wobei ich glaube, die ist gar nicht so schlecht, wie das oft behauptet wird.
Im Vergleich zu den anderen Bewerbern, wie siehst du das Berliner Konzept? Oder andersrum gesagt, was machen die anderen anders? München, Hamburg und Rhein-Ruhr.
Ja, also das wird ganz interessant sein zu sehen. Ich glaube, Hamburg und Rhein-Ruhr, die werden es sehr schwer haben, denn die haben eben beide kein Leichtathletikstadion. Das ist natürlich zwingend, ein großes Leichtathletikstadion. Es gibt hier das Olympiastadion. Und es gibt in München ja das alte Olympiastadion, das ohnehin gerade renoviert wird für einen 3-stelligen Millionenbetrag hinsichtlich einer WM-Bewerbung. Und eigentlich sagt das IOC, wir wollen bei gerade so großen Stadien nichts Neues bauen. In Rhein-Ruhr würde ein temporäres Stadion wahrscheinlich in Essen gebaut werden. Das soll dann später rückgebaut werden. Wohnungen, Hotel, sowas soll da rein. In Hamburg würde man ein neues Stadion neben das bestehende Volksparkstadion bauen. Aber das ist, glaube ich, ein großes Problem. Ich glaube, München hat eine große Qualität, weil da die Bevölkerung schon sehr dahinter steht, weil da auch die Politik geschlossen dahinter steht. In Berlin ist es ganz klar, da steht die CDU, die SPD stehen dahinter, die AfD auch. Aber die Linke und die Grünen sind dagegen. Und das ist in München anders. Man hat in München mit Felix Neureuther einen sehr prominenten Fürsprecher. Einer der beliebtesten und bekanntesten Sportler Deutschlands, würde ich sagen. Hier muss das ein bisschen die Breite der Sportler auffangen, von Heike Drechsler bis Ronny Raue. Aber es gibt eben nicht den einen ganz großen, der voransteht. Hamburg hat sich was ganz Nettes ausgedacht. Die sagen, die Sportler, die ihre Wettkämpfe beendet haben, die müssen dann nämlich innerhalb von 48 Stunden aus dem Olympischen Dorf ausziehen. Die können bleiben und die sollen in Hamburger Familien dann wohnen. Finde ich eigentlich eine ganz nette Idee. Ist so ein bisschen origineller Tupfer in so einer Bewerbung. Bei NRW ist es zum Beispiel so, die sind auf jeden Fall dabei, denn die haben dieses Reitgelände in der Aachener Sörs. Und alle drei anderen Konzepte haben auch Aachen mit drin als Bestandteil dann für Reiten. Also die werden so oder so dabei. Mal sehen.
Viele interessante Ideen, aber letztlich wird es ja dann darauf ankommen, was entscheidet das IOC? Wie siehst du denn überhaupt die Chancen einer deutschen Bewerbung, egal ob es Berlin, München, Hamburg oder Rhein-Ruhr ist? Kann Deutschland überhaupt in den kommenden 15, 20 Jahren Olympische Spiele bekommen?
Ja, es war ja im Beitrag eben schon kurz zu hören. Also 2036 gilt Indien als Favorit. Das ist das bevölkerungsreichste Land der Erde und Da gibt es eine Bewerbung, da gibt es, glaube ich, ein Interesse des IOCs, auch diesen Markt so ein bisschen zu erschließen, denn das ist ja am Ende auch ein großes Geschäft, das wissen wir alle, und da geht es um Märkte. Dann gibt es 2040 mit Ägypten möglicherweise einen Bewerber, die bauen ja eine neue Hauptstadt, da gibt es noch nicht mehr den Namen der Stadt, aber die werden sich für Olympia bewerben, auch 36 schon, und das wären die ersten Olympischen Spiele auf dem afrikanischen Kontinent. Also da gibt es auch internationale Gegner, wobei bei Ägypten, ich würde sagen, Deutschland hätte da auch Chancen gegen anzuhalten. Budapest ist auch noch ein Konkurrent. Es wird dann sehr ankommen auf Michael Mronz. Das ist ja der ehemalige Lebensgefährte von Guido Westerwelle, ein Sportveranstalter, der IOC-Mitglied ist. Ein Reiter, der ist natürlich pro NRW erstmal, aber der war auch hier in Berlin und der würde sich so oder so eben immer in den Dienst des deutschen Sports stellen. Der nicht so gut vernetzt ist im IOC, auch nicht so eine gute Reputation genießt. Thomas Bach war ja jahrelang IOC-Präsident, ein Deutscher, aber wurde in Deutschland natürlich auch sehr kritisch beäugt und bewertet von den hiesigen Medien. Und es gibt auch Stimmen im IOC, die sagen, in Deutschland, ihr spuckt uns immer in die Suppe, was sollen wir euch denn Olympische Spiele geben? Ich glaube, da muss man sehr viel diplomatisches Geschick auch in den nächsten Jahren an den Tag legen.
Wir werden das mal abwarten. Erstmal sind die Unterlagen abgegeben worden und dann spätestens im Herbst des kommenden Jahres wird der Deutsche Olympische Sportbund entscheiden, welcher Bewerber an den Start geht. Herzlichen Dank an Christian Dexner für die Information. Und wir wenden unseren Blick in Richtung Turn-Europameisterschaften in Leipzig. Heute der letzte Tag und der Leipziger Messe beobachtet das immer noch unser Kollege Florian Winkel. Hallo, einen guten Tag.
Hallo nach Berlin.
Seid ihr denn schon durch mit euren Veranstaltungen?
Ja, lieber Nick, du hörst ja im Hintergrund eigentlich nur noch Staubsauger und damit, ja, wir sind tatsächlich durch. Es war hier nochmal ein richtig rauschendes Fest zum Abschluss mit dem, ich sag mal, emotionalen Höhepunkt mit Andreas Tober und seiner sehr überraschenden, aber wunderbaren Silbermedaille am REC, muss man ihm wirklich sagen. Er beendet ja seine Karriere, der Hannoveraner, mit 34 hier nach dieser EM und dann haut er nochmal so eine Übung ans Gerät und holt überraschenderweise die Silbermedaille und wurde hier von den 6000 dermaßen abgefeiert. Das stand jetzt und steht zu keinem Verhältnis, wie leise es jetzt aktuell ist.
Du hattest es ja vorhin schon auch gesagt und angedeutet, diese Europameisterschaften waren ja sehr erfolgreich, was Medaillen angeht für deutsche Turnerinnen und Turner. Wie kommt das? Liegt das daran, dass die Weltspitze im wahrsten Sinne des Wortes ja nicht dabei sein kann, weil es ja nur in Anführungsstrichen Europameisterschaften sind? Oder hat sich da etwas getan im deutschen Turnen?
Also sowohl als auch. Man muss natürlich fairerweise sagen, hier fehlt natürlich die absolute Turnspitzenklasse mit den US-Amerikanern, mit den Chinesen und Chinesinnen, mit den Japanerinnen und Japanern. Das ist natürlich nochmal ein anderer Schnack. Brasilien, da wäre noch dazu zu zählen. Also da sind schon Top 4, 5 Mannschaften, die da nicht dabei sind. Natürlich auch die russischen Athletinnen und Athleten, die ja aktuell immer noch gesperrt sind. Also klar, EM ist nochmal was für sich, aber man muss auch sagen, was diese Europameisterschaft neben den 6 Medaillen, davon 3 Titel, also das, ich hatte eben mit dem Sportdirektor Thomas Gutekunst nochmal gesprochen, das hätten sie sich nie im Leben erträumen lassen, wächst aber auch was ran. Mit einer Carina Schönmeier, 19 Jahre, hat den Titel am Sprung geholt. Timo Eder, den Titel im Mixteam mit Carina Schönmeier, eine Bronze am Barren. Also da ist noch eine ganz junge Generation, die sich jetzt zeigt, die auch zeigt, dass sie international mithalten kann und dann darf und muss dem DTB definitiv nicht bange sein.
Herzlichen Dank an Florian Winkler für diese Information. Dann nochmal zu den French Open. Alexander Zverev steht im Achtelfinale, hat gegen Flavio Cobolli 3 Sätzen gewonnen. 6-2, 7-6 und 6-1. Trifft im Achtelfinale auf Talon Griegspor. Das waren immer eher enge Spiele in der Vergangenheit, wenn die beiden aufeinander getroffen sind. Und jetzt geht's nach Götzes, da wo das legendäre Mehrkampf-Meeting momentan stattfindet und läuft. Martin Raspe.
Und Leo Neugebauer, der macht einen richtig guten Wettkampf hier im Hochsprung. Über die 2-Meter-Marke gesprungen, da hat er sich riesig drüber gefreut. Er ist weiterhin top vorne mit dabei, liegt im aktuellen Zwischenklassement knapp auf dem 2. Platz hinter dem Führenden. Das ist im Moment der Schweizer Simon Ehammer, der ja so fantastisch weit gesprungen ist mit 8,34 Metern. Und auch Niklas Kaul, der Weltmeister von 2019, ist blendend im Wettbewerb. Er hat 2,03 Meter im Hochsprung überquert und ist auf Kurs Richtung Bestleistung. Das hat er sich vorgenommen hier. Bei den Frauen im Siebenkampf, da führt die Favoritin nach dem ersten Tag Anna Hall aus den USA.
Martin Raspe war das aus Götzes. Wir machen weiter mit den Nachrichten. Sport gibt's wieder gegen 17:45. Bis dahin.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A15 in Richtung Dreieck Spreewald zwischen Cottbus-West und Vetschau ist ein Fahrzeug liegen geblieben. Auf dem Berliner Stadtring stockt es Richtung Wedding. Rechnen Sie ab Schmargendorf mit 10 Minuten plus. In der Innenstadt fließt der Verkehr weitgehend normal. Mitte im Tunnel Alexanderplatz ist wegen eines Schlaglochs die rechte Spur in Richtung Potsdamer Platz gesperrt. Die U-Bahn-Linie U3 ist weiterhin zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz unterbrochen. Es fahren Busse und die U5 fällt aufgrund eines Polizeieinsatzes nicht am Bahnhof Magdalenenstraße. Bei der S-Bahn werden streckenweise Busse eingesetzt. Betroffen sind S1 zwischen Botanischem Garten und Schöneberg, S2 zwischen Blankenfelde und Marlow und S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof. Und ein Hinweis für morgen: Zu einer Fahrradsternfahrt werden 10.000 Radler erwartet. Auf insgesamt 20 Routen geht es zum Großen Stern. Zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr werden außerdem Stadtring und Arbus abschnittsweise in beiden Richtungen gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 17.30 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Bundeskanzler Merz wird am kommenden Donnerstag in Washington US-Präsident Trump treffen. Das teilte Regierungssprecher Cornelius am Nachmittag mit. Geplant seien ein Gespräch sowie ein Mittagessen im Weißen Haus. Da bedürfte es auch um die von Trump angekündigten Zölle auf Stahl und Aluminium gehen, die am Mittwoch in Kraft treten sollen. Nach der Ankündigung von US-Präsident Trump, die Zölle zu verdoppeln, warnt die deutsche Stahlindustrie vor den Folgen. Die Hauptgeschäftsführerin des Branchenverbandes Rippel sagte, traditionelle Lieferländer würden sich jetzt nach Europa umorientieren. Das werde hier den Importdruck erhöhen. Michael Kück.
Die höheren Zölle sollen bereits am kommenden Mittwoch in Kraft treten, schrieb Trump in seinem Online-Dienst. Ausnahmen werde es dabei keine geben, fügte der US-Präsident hinzu. Die USA sind der weltweit wichtigste Absatzmarkt für europäischen Stahl. Die angekündigten Aufschläge auf Aluminiumimporte treffen neben Kanada und Südkorea vor allem China.
US-Verteidigungsminister Hegseth hat vor einer zunehmenden Bedrohung durch China gewarnt. Bei einer Sicherheitskonferenz in Singapur sagte er, das Land wolle Asien dominieren. Das werde man aber nicht zulassen. Aus Peking Benjamin Eisel.
Der US-Verteidigungsminister warnte insbesondere davor, dass China Taiwan angreifen könnte. Das chinesische Militär probe täglich den Ernstfall. Die kommunistische Führung in Peking betrachtet die demokratisch regierte Insel als eigenes Staatsgebiet und droht immer wieder mit Krieg, sollte es nicht zu einem freiwilligen Anschluss kommen.
Nach dem Gletschersturz im Schweizer Kanton Wallis entspannt sich die Lage. Der aufgestaute Gebirgsfluss Lonza hat nach Angaben von Experten einen Weg durch die Schuttmassen gefunden. Das abgestürzte Geröll blieb weitgehend stabil. Inzwischen werden Baumaschinen eingesetzt, um den Abfluss des Wassers sicherzustellen. Derzeit sind keine weiteren Evakuierungen geplant. In Rheinsberg in Ostprignitz-Ruppin ist der Umzug zum Christopher Street Day gestartet. Die Organisatoren wollen damit ein Zeichen gegen Diskriminierung und für Toleranz setzen. Es gibt auch eine Kundgebung, Live-Musik und Infostände. Die Veranstaltung wird von der Polizei begleitet. Im vergangenen Jahr hat es Anfeindungen gegeben, vor allem im Internet. Tennisprofi Alexander Zverev steht im Achtelfinale der French Open. Der Hamburger hat sein Drittrundenspiel gegen den Italiener Flavio Cobolli glatt in 3 Sätzen gewonnen mit 6:2, 7:6 und 6:1. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend mal heiter, mal wolkig, aber nur örtlich Schauer. Zurzeit in Berlin Buch 24 und in Senftenberg 31 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit teils kräftigen Schauern und Gewittern, örtlich auch unwetterartig mit Hagel- und Sturmböen, maximal 29 Grad. Die Zeit 17.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Es ist eine aufregende Woche gewesen in Sachen Digitales. Wir hatten hier in der Hauptstadt die Digitalkonferenz Republika. Der neue Bundesminister für Digitales hat erste Akzente gesetzt und die Regierung denkt über eine neue Digitalabgabe für die großen Tech-Unternehmen nach. All das wollen wir mal zum Anlass nehmen, eine kleine Standortbestimmung zu machen. Wo steht Deutschland jetzt in Sachen Digitales? Und deshalb spreche ich in dieser Ausgabe des ARD-Interviews der Woche mit Ralf Wintergerst, Präsident des Digitalverbands Bitkom. Hallo Herr Wintergerst.
Hallo Herr Willems.
Herr Wintergerst, Sie vertreten mit Ihrem Verband die Interessen der Digitalwirtschaft in Deutschland und Sie haben sich schon länger ein eigenständiges Digitalministerium gewünscht. Jetzt ist es da. Sind Sie happy?
Total. Also es war wirklich überfällig, denn wenn wir schauen, was in den letzten zwei Dekaden passiert ist, Deutschland ist immer weiter zurückgefallen, was die Digitalisierung der Verwaltung betrifft, aber auch bei den Unternehmen, auch der Infrastruktur. Und so freuen wir uns wirklich. Wir haben auch jahrelang darauf hingearbeitet, dass wir jetzt endlich ein Digitalministerium haben, das sich auch gleichzeitig noch um die Staatsmodernisierung kümmern soll.
Ist das ein kleiner Lobbyerfolg auch von Ihnen gewesen?
Das vermag ich gar nicht so wirklich sagen, weil ich glaube, da haben viele mitgeholfen, der Bitkom schon seit Jahren. Aber ich glaube, die Einsicht ist auch im politischen System gewachsen, denn wenn man mal schaut, was unter Bundeskanzlerin Merkel war, da hat man begonnen, eine Stabsstelle sozusagen im Kanzleramt zu bauen. Das hat nicht so wirklich funktioniert. In der letzten Bundesregierung hat man es auf mehrere Ministerien verteilt. Das hat nicht funktioniert. Also war es quasi eine logische Schlussfolgerung, jetzt einen Punkt oben drauf zu setzen, nämlich ein eigenständiges Ministerium mit Umsetzungskraft. Und ich glaube, darauf kommt es im Wesentlichen an. Und das ist jetzt da.
Der neue Mann an der Spitze dieses Ministeriums ist Carsten Wildberger. Er kommt aus der Wirtschaft, ist zum Beispiel Chef von Mediamarkt und Saturn gewesen. Kannten Sie Carsten Wildberger schon vorher?
Also ich glaube, wir wussten, wer ich bin, ich wusste, wer er ist. Wir kannten uns nicht wirklich. Der große Unterschied war es, dass er vor seiner Vereidigung schon bei mir angerufen hat. Und das macht einen großen Unterschied in der Zusammenarbeit schon.
Wo haben Sie drüber gesprochen?
Wir haben uns einfach nur vorgestellt, wir haben uns verabredet, dass wir eng zusammenarbeiten wollen, dass wir uns demnächst treffen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil die Distanz zwischen dem politischen System und den Unternehmen, die hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Und jetzt ist wieder eine Nähe möglich, denn ohne die Unternehmen wird die Digitalisierung in Deutschland nicht funktionieren, ohne die Politik auch nicht. Also braucht es eine gute Zusammenarbeit. Und deswegen habe ich so geschätzt, dass er einfach angerufen hat. Und jetzt können wir dann auch gemeinsam loslegen und wir können schauen als Verband, wie wir ihn unterstützen können. Das ist auch die Aufgabe eines Verbands, nicht rumzumeckern, sondern zu unterstützen. Und er kann schauen, wo er die Akzente setzen kann und dann die Hilfe von der Industrie bekommt.
Ist Bundeskanzler Friedrich Merz eigentlich auch auf Sie zugekommen mit dem Angebot, Digitalminister zu werden?
Personalien wird ja immer viel spekuliert, aber ich habe dafür gar nicht zur Verfügung gestanden. A, leite ich ein Unternehmen, B, leite ich den Verband und C, die Personalentscheidungen sind ja zum Schluss in dem kleinen Kreis um Herrn Merz rumgefallen. Was da alles dann diskutiert worden ist, weiß ich ja gar nicht.
Und wenn wir mal den Startpunkt für dieses neue Digitalministerium definieren würden, wo steht Deutschland im Moment in Sachen Digitales?
Da muss ich jetzt gucken, dass ich nicht zu negativ anfange. Ich fange mal mit den positiven Sachen an von Deutschland. Also wir sind nach wie vor Platz 1 der Welt für die sogenannten Hidden Champions, also die mittelständischen Unternehmen, die Weltrang haben. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft. Wir sind Platz Nummer 4 in Investitionen in Technologie und Innovation. Also da sind wir wirklich gut dabei. Wir fallen aber schon ab bei Investitionen in Schlüsseltechnologie und Innovationsfähigkeit. Da sind wir nur noch Nummer 12. Und wenn es um die digitale Wettbewerbsfähigkeit geht, das Messen verschiedener Kennzahlen von verschiedenen Instituten, sind wir Platz 23. Und bei der Cybersicherheit 33 und bei der Internetgeschwindigkeit 57. Ich glaube, ich muss nicht mehr sagen, dass wir da auf den mittel- oder hinteren Plätzen der Welt liegen. Und als drittgrößte Volkswirtschaft geht das nicht, wenn wir da stehen bleiben wollen. Wir müssen also mehr investieren und mehr tun im Bereich der Digitalisierung.
Soweit zum Stand jetzt. Sie hören das ARD-Interview der Woche mit Ralf Wintergerst, Präsident des Digitalverbandes Bitkom. Herr Wintergerst, gehen wir mal in die Materie. Der neue Digitalminister Wildberger hat in dieser Woche sein erstes Vorhaben durchs Kabinett gebracht. Er hat den Ausbau der Telekommunikationsnetze, also zum Beispiel 5G in Sachen Mobilfunk und Glasfaserausbau, was die Kabel angeht, zum überragenden öffentlichen Interesse erklärt. War das ein guter Start?
Das war ein sehr guter Start. Also zwei Sachen der Bundesregierung war ein guter Start. Nämlich einmal das Digitalministerium zu etablieren, das haben wir aber schon besprochen. Und der zweite Punkt war, und das fordern wir auch schon seit wirklich langer Zeit, die digitale Infrastruktur, also sozusagen unser Nervensystem in Deutschland, das muss deutlich ausgebaut werden, denn bei der Internetgeschwindigkeit sind wir Platz 57. Wir müssen also mehr Glasfaser haben. Wir müssen die Endpunkte mehr ausbauen. Wir haben zwar deutliche Fortschritte gemacht, aber wenn die digitale Infrastruktur nicht steht, dann wird ja auch weiter nichts passieren können, denn ohne die Infrastruktur können wir zwar viele Digitalprojekte haben, aber wir können sie ja gar nicht wirklich umsetzen.
Die ersten 100 Tage sind ja immer so ein magischer Marker für eine neue Regierung oder ein neues Ministerium. Was müsste in dieser Zeit vom Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung kommen?
Ja, also es gibt so einen ganz großen Wunsch, den ich habe. Das ist diese Per-Generalklausel, diese 2000 Schriftformerfordernisse, die wir in Deutschland haben, abzuschaffen. Also man muss bestimmte Dokumente immer persönlich unterschreiben, die man auch digital unterschreiben könnte. Ein so ein Thema in der letzten Bundesregierung war der Arbeitsvertrag. Ja, also heute sind viele junge Menschen an verschiedenen Standorten. Es gibt Homeoffice. Man kann auch seinen Arbeitsvertrag digital unterschreiben. Das ist dann wieder zurückgeführt worden. Man muss ihn zu Hause unterschreiben, in die Post schicken und dann wieder zurückgeben. Und das sind alles umständliche Prozesse, die man auch anders regeln kann. Man kann eine Schriftformerfordernis beibehalten, aber man könnte sie auch abschaffen. Wir haben davon 2000 Stück in Deutschland. Das wäre ein Thema. Und der zweite Punkt ist natürlich die größte Hürde für Digitalisierung in Deutschland. Das sind die digitalen Identitäten. Wenn wir also digitale Bürgerservices beim Rathaus abrufen wollen, wo wir nicht mehr hin müssen, weil wir vielleicht einen Meldeschein brauchen oder eine Geburtsurkunde, dann braucht man ja einen sicheren Zugang. Der sichere Zugang muss über eine digitale Identität erfordern. Und das umzusetzen ist, glaube ich, eins der großen Punkte, denn das würde ganz, ganz viel an digitalen Möglichkeiten für die Verwaltung geben.
Jetzt geht oft einher mit einer Digitalisierung die Angst, dass es dann nicht mehr sicher ist. Gerade digitale Identität. Der Gedanke vieler Menschen ist bestimmt als erstes, oh Gott, die klaut jemand im Internet und dann wird damit eingekauft. Wie sicher ist denn das?
Also man kann die Sachen schon sehr sicher machen, denn Deutschland hat eine gute Industrie auch für die Cybersicherheit. Also es gibt ja Schutzmechanismen, die man bauen kann für die digitalen Zugänge. Natürlich, aber das ist eigentlich in der ganzen Menschheit so gesehen. Als das Geld entstanden ist, gab es die Fälscher. Dann musste man das Geld sicherer machen. Dann gab es neue Sicherheitsmerkmale. Und in der digitalen Welt ist das auch so. Wenn man ein IT-System hat, dann gibt es Leute, die wollen da gerne rein und Schaden anrichten. Und deswegen macht man sicher. Und das ist natürlich bei den öffentlichen Verwaltungsleistungen ganz besonders wichtig, das gut und sicher zu machen. Und da haben wir schon die Fähigkeiten in Deutschland, das gut aufzusetzen und die Dinge wie eine digitale Identität sehr sicher zu machen.
In Sachen Digitalisierung kommt es auch sehr auf den Willen dazu an, nicht nur in der Bundesregierung, in der Politik, sondern auch bei Menschen und Unternehmen. Haben wir in Deutschland denn ein digitalen Mindset?
Ich würde sagen, noch nicht so ganz. Ich glaube, da sind ja drei Punkte da. Wir haben als Land ein wenig, würde man sagen, die Technologiebegeisterung verloren. Fragen Sie mich aber auch nicht, wo das wirklich herkommt. Wir merken das ja so, dass beispielsweise, wenn wir heute Behördengänge schon online erledigen können, ganz viele Menschen sagen das. Wir haben das im Bitkom über Umfragen herausgefunden. Also 73% der Bürgerinnen und Bürger sagen, wir wollen unsere Behördengänge online erledigen. Aber nur 15% machen es. Also es ist eine ganz große Lücke da und die Lücke liegt wahrscheinlich in der Unerfahrenheit, auch in der sogenannten digitalen Teilhabe, dass nicht jeder am digitalen Leben gleichermaßen teilnimmt, die jüngeren Leute mehr, die älteren Leute nicht so viel. Und diese Hürden muss man abbauen. Das heißt, die digitale Bildung muss schon früh in der Schule beginnen, beispielsweise IT als Pflichtfach. Machen nur 6 Bundesländer, der Rest nicht. Und wenn wir das mehr durchgängig hätten, die digitale Bildung früher anfangen würde, wenn die digitalen Teilhabeprogramme für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger größer werden, dann könnten wir einen Teil dieser Hürden abbauen.
Jetzt geht es in dem Fall viel um Menschen und um die Politik und um die Bildung. Aber ist es wirklich nur ein Problem von Politik und Menschen und nicht auch der Unternehmen in Deutschland?
Ja, das stimmt. Da haben Sie einen guten Punkt. Als Bitkom-Präsident schimpfe ich tatsächlich auch mit den Unternehmen, sie müssten mehr investieren. Denn es geht nicht nur darum, dass die Bundesregierung oder die Verwaltung in Deutschland sich digital auf Vordermann bringt, um Kosten zu sparen, schneller und effizienter zu sein, um problemloser Bürgerservices anzubieten. Die Unternehmen müssen ja auch investieren in digitale Leistungen, sei es, um sich besser und effizienter und transparenter zu gestalten in den internen Abläufen, oder um eigenständige digitale Angebote an die Kunden anzubieten. Zum Beispiel der Maschinenbauer, der dann die Maschinendaten nimmt und dem Kunden neue Dienstleistungen anbieten kann, dass diese Maschine dauerhaft läuft und nicht so schnell zusammenbricht, wenn dann mal irgendwas kaputt geht zum Beispiel. Und da investieren die deutschen Unternehmen deutlich zu wenig und bleiben oft auf ihren alten Investitionen oder auf ihren alten Geschäftsmodellen sitzen.
Das liegt ja dann aber auch oft an unternehmerischen Entscheidungen. Haben wir es salopp gesagt, auch die Unternehmen teilweise verpennt, wenn so viel Geld auf der Straße liegt?
Ja, also man kann sagen, dass die Krise der deutschen Wirtschaft auch eine Krise der zögerlichen Digitalisierung ist. Und zwar auf allen Ebenen. Auf der Ebene der Politik und Verwaltung, aber auch auf der unternehmerischen Ebene.
Sie hören gerade Ralf Wintergerst im ARD-Interview der Woche. Er ist Präsident vom Bitkom. Das ist der Verband der Digitalwirtschaft in Deutschland. Herr Wintergerst, Eines der großen Hemmnisse, von dem Unternehmen auch aus der Digitalbranche immer wieder berichten, ist die Bürokratie und die Regulierung hier in Deutschland. Herr Wintergast, Sie dürfen gleich ein Plädoyer für den Abbau von Bürokratie halten, aber ich fände es spannend, mal aus Ihrer Perspektive zu hören, warum und wo Bürokratie und Regeln auch mal gut sein können.
Ja, ich meine, Bürokratie und Regeln geben natürlich einen Rahmen. Einen Rahmen für, wie man Produkte einsetzt, für welche Themen dann auch ein Hersteller beispielsweise haftbar ist. Ich nehme mal einen ganz konkreten Bereich, künstliche Intelligenz. Es wird ja sehr stark diskutiert, muss das reglementiert werden? Also ich bin schon der Meinung, dass das reglementiert werden muss. Und das sagen auch ganz, ganz viele andere Unternehmer und auch ganz viele führende Wissenschaftler sind dafür, dass das reglementiert wird. In Europa, und ich muss jetzt auf die europäische Ebene gehen, weil die meiste Digitalregulierung aus Europa kommt, in Europa herrscht die Meinung, dass wir über Regulierung wettbewerbsfähig sind. Und das sind wir halt nicht. Und dadurch, dass wir so viel regulieren, haben wir ganz, ganz viel Verwaltung geschaffen. Und diese Verwaltung kostet die Unternehmen heute ganz, ganz viel Geld. Und dieses Geld, so die Meinung der Unternehmen, so auch meine Meinung, sollten wir lieber für Forschung und Entwicklung ausgeben, statt für die Verwaltung und für die Bürokratie.
Okay, Sie dürfen jetzt wie versprochen auch die Gegenrede halten, hat ja gerade schon fast angefangen. Aber machen Sie es mal konkret für die Menschen da draußen. Ein Beispiel, wo eine Tech-Firma an der Bürokratie verzweifelt.
Ja, es gibt ein Gesetz, das beschreibt, dass man jeden Lieferanten auf der Welt auf ganz, ganz viele Dinge überprüfen muss. Das kann man auch machen. Es wird natürlich hinterher irgendwann mal sehr, sehr kompliziert, weil die Welt heute so in den Lieferketten aufgeteilt ist, dass irgendwelche Teile immer aus ganz vielen Ecken der Welt kommen können, bis ein ganzes Produkt entsteht. Wenn man das alles nachverfolgen muss, muss man natürlich ganz komplizierte IT-Systeme einführen. Man muss zusätzlich Mitarbeiter einstellen, die die Verwaltung dieser Leistung immer beobachten. Und das kostet richtig viel Geld. Also im Falle des eigenen Unternehmens sind das Millionenbeträge. Dieses Geld würde ich lieber für Forschung und Entwicklung ausgeben.
Wenn wir über Regeln und Regulierung im Netz sprechen, dann muss man in Deutschland eigentlich auch über Markus Becketal sprechen, falls ihn da draußen jemand nicht kennt. Er ist so ein bisschen das Gewissen, das deutsche Gewissen des Internets, ein Netzaktivist und Datenschutzfürsprecher. Auf jeden Fall hat Markus Becketal den Digitalminister Wildberger auf der Republika vor einigen Tagen gefragt, ob er sich vorstellen könne, dass es mal demokratische Räume im Netz gibt, die nicht in der Hand von Tech-Milliardären liegen. Können Sie sich das vorstellen, Herr Wintergast?
Na, mit Wikipedia haben wir ja so ein quasi noch, das ist ja ein sich selbst verwaltendes System für Informationen. Aber Sie haben ja nach der digitalen Welt gefragt, die auch demokratische Züge hat. Also was uns gut tun würde in Europa ist, wenn wir eigene Angebote aufbauen, die aus Europa kommen, wo wir auch eine gewisse technologische Souveränität über die Technologien, die eingesetzt werden, haben, auch über die Algorithmen, ob sie demokratisch verwaltet werden, vermag ich gar nicht zu sagen, denn zum Schluss entstehen Angebote dadurch, dass eine Nachfrage da ist und dass jemand bereit ist zu investieren. Und wenn es allen gehört, weiß ich nicht, ob hinterher die Angebote dann noch so stehen und gut verfügbar sind.
Gerade auch vor diesem Hintergrund, bietet KI eine Chance für solche freien Räume im Netz?
Puh, das ist eine Frage, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, denn KI ist ja zumindest aus der heutigen Sicht, wenn wir die gegenwärtig hochgeschätzten sogenannten Large Language Modelle anschauen, die hohe Datenvolumen verarbeiten und neue Kontexte herstellen, ja noch eine schwache KI. Also das heißt, die hat ja eigentlich gar keine wirkliche eigene Intelligenz, sondern sie verarbeitet ja nur weiter, was bereits gedacht worden ist. Und ob das dazu beiträgt, dass wir demokratischer werden, ich würde sagen, aus dem Bauch heraus würde ich es fast bezweifeln, denn da müsste ja ein Stück eigene Intelligenz drin sein, die momentan noch nicht da ist. Das wird, glaube ich, auch noch ein bisschen brauchen, bis es da ist. Viele sagen zwar, es geht in die Richtung, aber ich glaube, der Punkt, bis die Maschinen übernehmen, das dauert noch ein bisschen. Nur dann könnten sie einen Beitrag dazu leisten.
Was man im Zusammenhang mit KI oft hört, sind Extreme. Also entweder ist KI der Untergang der Welt, wie wir sie kennen, oder wir brauchen jetzt sofort ein Moratorium, sonst war es das mit uns. Aber auf der anderen Seite hört man oft, dass KI der Messias sein soll, der uns von aller lästiger Arbeit befreit und die Welt zum Besseren verwandelt. Wo ordnen Sie sich denn persönlich auf diesem Spektrum ein zwischen diesen Bewertungen von KI?
Ja, auf jeden Fall nicht in den Extrempunkten. Also ich glaube jetzt mal nicht, dass die KI der Heilsbringer schlechthin ist. Also ich kann es ja auch aus der eigenen Unternehmenssicht sagen. Also durch KI werden bei uns zumindest keine Jobs wegfallen. Sie werden aber das Leben in verschiedenen Jobs einfacher machen und sie werden auch die Aufgaben im Unternehmen verändern können. Also so viel Kraft hat die KI aus der heutigen Sicht und in Zukunft denke ich natürlich auch. Und gleichermaßen muss man natürlich sehen, dass die Menschen auch immer einen Hang haben, die Dinge nicht gut zu machen. Man sieht das ja an den vielen militärischen Konflikten, die heute sind, die aus vielen machtpolitischen Kalkülen gemacht werden. Und die Anwendung von KI in diesen Bereichen ist natürlich keine schöne Vorstellung. Und die Extremen sagen ja, dass der letzte und der beste Algorithmus überleben wird. Und das mag man sich ja gar nicht irgendwo vorstellen. Deswegen braucht es auch da an dem Punkt einen globalen Willen, Dinge einzuschränken und für bestimmte Anwendungen gar nicht freizusetzen. Das wird allerdings schwer zu kontrollieren sein, denn die Welt versteht sich ja im Moment nicht wirklich ganz so gut.
Ob man KI jetzt positiv oder negativ bewertet, es gibt den KI-Hype. Welche Chance haben wir in Deutschland davon noch zu profitieren?
Nun, wir haben ja in Deutschland ein sogenanntes demografisches Problem. Die Bevölkerung in unserem Land wird älter. Es gehen ganz viele Leute in den Ruhestand. Die sogenannten Babyboomer, also die 60er Jahre, N50er Jahre, gehen dann in den Ruhestand. Die fehlen am Arbeitsmarkt. Und ich glaube, wir können nur über Produktivitätsgewinne, und da wird KI einen großen Teil spielen, administrative Aufgaben zu übernehmen, das noch aufholen. Denn ansonsten müssten wir ja ganz, ganz viel qualifizierte Zuwanderung haben und Zuwanderung überhaupt, was momentan ja auch ein schwieriges gesellschaftliches Thema ist, um das aufzufangen. Das heißt, um die Arbeit, die anfällt in der Verwaltung, zum Beispiel in der Bundesanstalt für Arbeit, da arbeiten 130.000 Menschen. Ob wir die zukünftig dort noch haben, ist in Frage zu stellen. Also müssen wir die Arbeit verändern und künstliche Intelligenz kann diese Arbeit verändern und dabei helfen.
Sie hören das ARD-Interview der Woche mit dem Bitkom-Präsidenten Ralf Wintergerst. Herr Wintergerst, wir erleben gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika eine gigantische Deregulierung der großen Tech-Konzerne. Ist das Ihre Vision, wie es in Deutschland und Europa aussehen soll?
Also meine Vision und Idee von Europa ist, dass auf jeden Fall weniger reguliert wird. Also die Idee, dass wir über Regulierung wettbewerbsfähiger werden, funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, es wird völlig überschätzt in Brüssel und Berlin, dass diese Regulierung so viel hervorruft, dass wir wettbewerben. Also wir fallen ja in allen Indizes zurück, alle europäischen Länder. Also das funktioniert nicht. Ich denke, wir müssten einen besseren europäischen Freihandel haben, die Europäische Kapitalmarktunion, weniger Bürokratie durch Brüssel. Das würde uns viel, viel weiterhelfen. Den Gegenpol, so wie es in den USA funktioniert, und ich nehme den zweiten Gegenpol auch noch, wie in China, ist, glaube ich, nicht die Formel für Europa. Europa braucht sein eigenständiges Denken, denn dafür stehen wir ja in Europa. Und ich denke, in Europa sollten wir uns so organisieren und aufstellen, dass wir wettbewerbsfähig werden, auch über eigene Technologieinvestitionen. Denn wir müssen ja heute die ganzen digitalen Produkte aus den USA und zum größten Teil auch aus China importieren. Und hier könnten wir einen Unterschiedspunkt setzen. Es ist sozusagen ein Mittelweg zwischen weniger Regulierung und mehr Technologieinvestitionen.
Wo Sie gerade von dem Import von Technologie aus dem Ausland sprechen. Wir haben in dieser Woche auch, und zwar vom Kulturstaatsminister Wolfram Weimer gehört, dass die Bundesregierung gerne eine 10%-Abgabe von Google, Facebook und Co. hätte. Die Argumentation dahinter ist, die Tech-Unternehmer machen in Deutschland und Europa Milliardenumsätze, speziell aus den Vereinigten Staaten, zahlen aber zu wenig Steuern. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
Nun, er ist zumindest betrachtenswert, denn wenn Präsident Trump beispielsweise über die Importabgaben in die USA spricht, dann muss man natürlich die Importabgaben in die Europäische Union auch betrachten. Und natürlich sind dort ganz viele Digitalprodukte und Digitaldienstleistungen dabei, sodass eigentlich das sogenannte Handelsbilanzdefizit zwischen diesen Regionen ganz gering ist. Und das wird ja immer angekreidet von Präsident Trump. Also von daher ist das betrachtenswert. Es gibt aber auch noch einen zweiten Aspekt, denn der ganze Verkehr im Internet, also die ganzen Datenmengen, die laufen ja über Infrastrukturen, die über die Investitionen der europäischen Investitionen gemacht worden sind. Also die ganzen Telekommunikationsunternehmen mussten ja die digitale Infrastruktur aufbauen. Genutzt und profitabel genutzt wird sie im Kern von den großen amerikanischen Technologieunternehmen. Und von daher muss man schauen, ob es da auch einen Ausgleich geben könnte, der eben halt diese Investitionen auch rechtfertigt, die ja die Telekommunikationsunternehmen in Europa gemacht haben.
Wenn wir mal auf der internationalen Bühne bleiben und den USA, Sie haben auch gerade nochmal die amerikanischen Tech-Unternehmer ja erwähnt, da sind viele von zu rechtsextremen, teils Galionsfiguren aufgestiegen. Sie kennen ja Ihre Verbandsmitgliedsunternehmen beim Bitkom. Was hält denn deutsche Tech-Chefs davon ab, zum deutschen Elon Musk zu werden?
Ich glaube, dass wir einfach in der Philosophie, wie Unternehmen geführt werden, ganz anders sind. Die amerikanische Philosophie der Unternehmensführung ist ja ganz anders geprägt. Die Kapitalmarktorientierung macht ganz viel Druck auf Unternehmen, sich ganz schnell zu verändern. Und dadurch kommen auch Personen wie Elon Musk hoch, die halt über waghalsige Geschäfte plötzlich ganz viel Geld generieren für ganz wenige Leute. In Europa ist das anders. In Europa sind die Unternehmen, gerade die mittelständischen Unternehmen, noch bankenfinanziert. Auch viele unserer Mitgliedsunternehmen sind noch bankenfinanziert. Die Banken haben natürlich kein Interesse, die Kredite, die sie Unternehmen geben, abzuschreiben. Deswegen diskutiert man hier eher, was der Weg der Unternehmensführung nach vorne ist. Das zieht andere Unternehmensführer an, die nicht so laut und die nicht so extrem extravagant sind wie die amerikanischen Führer, die wir manchmal sehen. Also rein philosophisch ist da ein großer Unterschied. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, Europa braucht kein Elon Musk. Europa bräuchte eher wieder einen neuen digitalen Mittelstand. Also Deutschland würde es gut tun, wenn wir 1000 Unternehmen hätten, die 100 Millionen Euro Umsatz machen im Digitalbereich. Das ist auch eine hohe Substanz und die würden auch ein gutes Steueraufkommen für den deutschen Staat bedeuten. Das sollten wir fördern.
Sie haben Anfang des Jahres ein Wahlaufrufvideo gemacht und darin vor Parteien mit extremen Ansichten gewarnt. Vergangenes Jahr haben Sie es auch ganz explizit gemacht und vor der AfD gewarnt. Was sind Ihre Befürchtungen im Hinblick auf die AfD?
Und man muss sich ja die Programme anschauen, die die Parteien veröffentlichen. Und das tun wir ja im Bitkom, das tue ich auch persönlich, weil man macht sich ja auch eine eigene Meinung darüber. Und wenn man sich die Programme anschaut, dann ist natürlich, wenn wir eine Digitalwirtschaft anschauen, wenn wir Technologie und Innovationen anschauen, dann brauchen wir relativ klar eine offene und freie Gesellschaft. Wenn wir uns also abschotten, wenn wir andere Technologien nicht mehr nutzen, wir werden nicht schnell autark werden. Wir brauchen auch Mitarbeitende aus anderen Ländern. Ein Deutschland, das sich abschließt, wird nicht vorwärts kommen, sondern weiter zurückfallen. Und es ist der Inhalt der Programme, der den Unterschied macht.
Herr Wintergerst, nach diesem Negativszenario und zum Ende dieses Gesprächs, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass diese Regierung nicht vorzeitig zerbricht, dass wir 4 Jahre schwarz-rot, 4 Jahre ein Digitalministerium haben werden. Am Ende dieser Legislaturperiode 2029, wo muss Deutschland, das digitale Deutschland, da stehen?
Also das würde ich wieder an den Kennzahlen festmachen, die ich schon mal genannt habe. Wir sind ja in dem sogenannten DESI-Index in Europa nur auf Nummer 13, weil wir halt eine schlechte digitale Verwaltung haben. Also der DESI-Index sagt aus, wie der Digital and Economy Society Index ist. Da werden alle 27 Länder gemessen. So, wir stehen dann auf Nummer 3. Und wenn wir Nummer 3 geschafft haben, dann sind wir da, wo ich glaube, wo wir hingehören.
Soweit die Zielvorstellung, wo wir stehen müssen, wie wahrscheinlich ist es, dass wir da stehen werden?
Also auf jeden Fall werden wir vorwärts kommen, denn die Regierung hat schon mal einen guten Start hingelegt. Wir haben ein Digitalministerium, ein Ministerium für Staatsmodernisierung mit guter Ausstattung. Wir werden die digitale Infrastruktur Deutschlands ausbauen. Dazu sind schon Maßnahmen verabschiedet worden. Ich denke, es werden weitere Maßnahmen folgen und auch die Unternehmen werden dann wieder Vertrauen gewinnen und mehr investieren. Und wenn das in Kombination passiert und wir einen dritten Punkt hinkriegen, dass wir Deutschland insgesamt digital affiner machen, dann sind wir wieder auf der Gewinnerstraße. Und ich halte das nicht für unmöglich, sondern für gut möglich.
Das war das ARD-Interview der Woche mit dem Bitkom-Präsidenten Ralf Wintergerst. Herr Wintergerst, vielen Dank für das Gespräch.
Herr Wilhelms, vielen herzlichen Dank.
Täglich prasseln unzählige Schlagzeilen, Posts und Nachrichten auf uns ein. Welchen Informationen können Sie da noch vertrauen?
Ich informiere mich über das Radio,
um dadurch ein Meinungsspektrum zu bekommen.
Tagesschau. Als App oder auch auf Instagram.
Öffentlich-rechtliche.
Weil ich denke, dass diese gute Arbeit leisten.
Der ARD-Nachrichtentag am 5. Juni.
Mein Name ist Jessie Wellmer von den Tagesthemen. Jeden Tag verlassen sich Millionen Menschen auf unsere Informationen.
Klima, Wirtschaft, Politik. Wir behalten den Überblick. Weltweit und direkt vor Ihrer Tür. Am 5. Juni zeigen wir beim ARD-Nachrichtentag, wie wir arbeiten. Auch bei uns im Programm. Glaubwürdig, unabhängig, transparent. RBB 24 Inforadio. Nachrichten, auf die Sie sich verlassen können.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht bitte auf der A15 in Richtung Dreieck Spreewald. Zwischen Cottbus West und Vetschau ist ein Fahrzeug liegen geblieben. B2 Potsdam-Belitz, bitte Vorsicht in Höhe des A10-Anschlusses Miechendorf, arbeiten die Ampeln fehlerhaft. B246 Mittenwalde Richtung Beskow. Zwischen Gräbendorf und Klein-Eichholz gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Auf dem Berliner Stadtring stockt es immer mal wieder in Richtung Wedding. Am besten planen Sie ein paar Minuten mehr ein. In der Innenstadt fließt der Verkehr weitgehend normal. Mitte im Tunnel Alexanderplatz ist wegen eines Schlaglochs die rechte Spur in Richtung Potsdamer Platz gesperrt. Die U-Bahn-Linie U3 ist weiterhin zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz unterbrochen. Es fahren Busse. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Bundeskanzler Merz wird am kommenden Dienstag in Washington US-Präsident Trump treffen. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden. Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
Nach Angaben aus dem Bundespresseamt wird Trump Merz im Gästehaus des Präsidenten neben dem Weißen Haus übernachten lassen. Das gilt als besondere Ehre. Das große Thema bei den Gesprächen in Washington wird sein, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Ebenfalls auf der Tagesordnung wird der Zollstreit mit den USA stehen. Das verhandelt allerdings vorrangig die EU-Kommission.
Die EU hat die neue Zollankündigung von US-Präsident Trump scharf kritisiert. Sie untergrabe die Bemühungen um eine Lösung im Handelsstreit, sagt ein Sprecher der EU-Kommission. Er warnte außerdem vor höheren Kosten für Verbraucher und Unternehmen. Die EU sei bereit, noch vor dem Sommer Gegenmaßnahmen zu ergreifen, so der Sprecher weiter. Bisher war geplant, dass Gegenzölle Mitte Juli in Kraft treten. Trump plant, die Importzölle auf Stahl und Aluminium auf 50% zu verdoppeln. Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf ein Wohnhaus in der Nähe von Düsseldorf sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei die 71-jährige Pilotin, sagte ein Polizeisprecher. Das andere Todesopfer wurde noch nicht identifiziert. Aus Korschenbruch, Thomas Carlos.
Bilder von der Absturzstelle im Korschenbrucher Stadtteil Kleinenbruch zeigen, dass das Flugzeugwrack an der Rückseite des Gebäudes liegt. Das rund 50 Jahre alte Haus fing teilweise Feuer. Es entstand ein großer Schaden an dem Gebäude. Die Feuerwehr hat inzwischen das Feuer an der Unglücksstelle gelöscht. Zur Ursache des Absturzes gibt es bislang keine Erkenntnisse. Der Bereich um die Unglücksstelle ist weiträumig abgesperrt.
Die Stadt Mannheim hat an den tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten vor genau einem Jahr erinnert. Auf dem Marktplatz gab es eine Zeremonie. Aus Mannheim, Isabel Handrich.
Es wurde eine Infotafel enthüllt, die ein Foto von Ruven Lauer zeigt und daran erinnert, was hier vor einem Jahr passiert ist. Genau dort wurde heute auch ein Gedenkstein in den Boden eingelassen. Darauf zu sehen drei Sterne. Sie symbolisieren die auf den Schulterklappen eines Polizeihauptkommissars, wie Ruven Lauer es war. Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sowie Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel sind heute nach Mannheim gekommen, um an die Tat zu erinnern.
Tennisprofi